Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am 28. Jahrestag der Deutschen Einheit haben Politiker vor Populismus und Fremdenhass gewarnt. Gleichzeitig forderten sie heute einen stärkeren gesellschaftlichen Dialog. Nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel ist die Einheit noch längst nicht vollendet. Merkel sprach am Rande der zentralen Feierlichkeiten in Berlin von einem langen Weg. Er sei bis heute nicht beendet, sondern fordere die Menschen immer wieder heraus.
Nur mit euch. Das ist das Motto am Tag der Deutschen Einheit und der Bundesratspräsident greift es in seiner Rede auf. Gemeinsam müsse man sich gegen Rechtspopulisten und Rechtsextreme wehren.
Wir sind eine wehrhafte Demokratie und das müssen wir auch zeigen. Und zu einer Demokratie gehört die kritische und offene Auseinandersetzung, gerade auch die Kritik an Politikern und Parteien. Aber in unserem Land muss niemand, um Kritik zu äußern, mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen mitlaufen.
Bundestagspräsident Schäuble mahnt, man müsse sensibel bleiben gegenüber jedem Versuch, sich aus der historischen Verantwortung zu stehlen.
Die freiheitliche Demokratie ist fragil und anspruchsvoll. Aber auf ihr gründet der Erfolg unseres Landes, um den uns in der Welt so viele beneiden. Es ist kein Grund zur Selbstzufriedenheit. Denn nichts ist für immer gesichert. Den Willen, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, müssen wir stets neu aufbringen. Gemeinsam.
Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft nehmen heute am Festakt teil. Auch Bundeskanzlerin Merkel.
28 Jahre später wissen wir aber, dass das, was wir Deutsche Einheit nennen, ein Prozess ist. Ein langer Weg, der immer wieder auffordert, einander zuzuhören, aufeinander zuzugehen, nicht nachzulassen. Und die Deutsche Einheit ist nicht beendet, sondern sie fordert uns auch 28 Jahre später immer wieder heraus.
Beim Bürgerfest feiert die Bevölkerung schon seit Montag rund um das Brandenburger Tor. Zum Abschluss soll es am späten Abend ein Feuerwerk geben.
Unter dem Motto »Jetzt gilt's, gemeinsam gegen die Politik der Angst« haben in München Zehntausende gegen rechts und für mehr Toleranz demonstriert. Die Polizei spricht von mehr als 20.000 Teilnehmern, die Organisatoren von 40.000. Der Protest richtete sich vor allem gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz und die Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern in Kriegsgebiete. Bayerns Innenminister Herrmann sprach in einer Pressemitteilung von, so wörtlich, übler Stimmungsmache.
Die Münchner Innenstadt heute Nachmittag. Sie sind gekommen, um gemeinsam gegen eine Politik der Angst zu demonstrieren. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen die bayerische Regierung und die CSU. Organisiert hat den Protest ein breites Bündnis aus vielen unterschiedlichen Organisationen, die hier gemeinsam für etwas eintreten.
Für Demokratie, für eine offene Gesellschaft, für Solidarität und gegen Hass und Intoleranz. Das ist eigentlich unser gemeinsamer Nenner.
Kritik gibt es vor allem am neuen Polizeiaufgabengesetz, in dem hier viele eine Gefahr für die Bürgerrechte sehen. Auch eine Änderung der Flüchtlingspolitik wird immer wieder lautstark gefordert. Die bayerische Opposition ist Teil des breiten Protests. Bis zur Landtagswahl in Bayern sind es nur noch anderthalb Wochen.
Ich möchte endlich, dass es wieder auch in Bayern eine Regierung gibt, die Mut gibt, anstatt Angst zu machen. Und ich freue mich, dass so viele Menschen ebenfalls diesen Wunsch haben und dieses Bedürfnis.
Hier geht es darum, dass diese Politik der Hetze und Spaltung, die vor allen Dingen die CSU und der momentane Ministerpräsident nach vorne getrieben haben bisher, dass wir das jetzt stoppen und zeigen, dass wir mehr sind und dass wir stehen für Zusammenhalt, für Anstand, für Respekt.
Die CSU-Staatsregierung reagiert schriftlich auf die Demonstration. Sie verteidigt ihre Politik und kritisiert extremistische Organisationen, die bei der Demo beteiligt seien. Nach Angaben der Münchner Polizei verlief die Großveranstaltung friedlich.
US-Präsident Trump war nach einem Bericht der New York Times in den 90er Jahren an Steuertricks seiner Eltern beteiligt. Trump soll über eine Scheinfirma zusammen mit seinen Geschwistern die Steuern verringert haben, als der Vater ihnen ein Millionenvermögen überschrieb. Dessen Höhe widerspricht Trumps Darstellung, er habe sein Immobilienunternehmen aus bescheidenen Anfängen aufgebaut. Trumps Anwalt bezeichnete den Bericht als falsch.
Präsident Trump gestern Abend bei der Rückkehr ins Weiße Haus. Reporterfragen zum angeblichen Steuerbetrug beantwortet er nicht.
Kurz zuvor hatte die New York Times eine aufwendige Recherche veröffentlicht, die auf 100.000 Seiten Steuerunterlagen basiert. Der Vorwurf darin, Trump habe sein Immobilienimperium zum Teil durch Steuerhinterziehung in Millionenhöhe aufgebaut. Im Wahlkampf hatte er stets seine Aufstiegsgeschichte aus eigener Kraft beschworen. Ich habe mit einer Million Dollar Kredit ein Unternehmen im Wert von 10 Milliarden Dollar aufgebaut. Geld, das er von seinem Vater bekommen hat, Bauunternehmer Fred Trump. Laut New York Times soll es über Jahrzehnte hinweg aber noch sehr viel mehr gewesen sein. Gemeinsam mit seinen Geschwistern habe Donald Trump unter anderem eine Scheinfirma gegründet, um Schenkungen der Eltern von mehr als einer Milliarde Dollar zu verschleiern. Statt 550 Millionen Dollar hätten die Trump-Nachkommen so nur 52,2 Millionen Erbschafts- und Schenkungssteuer gezahlt, also etwa ein Zehntel. Präsident Trump kritisiert die Zeitung per Twitter, sie wolle nur einen alten, langweiligen und oft erzählten Treffer landen. Das Weiße Haus weist die Vorwürfe als falsch zurück. Jahrzehntelang haben Steuerberater, Anwälte und Immobilienexperten an den Steuererklärungen gearbeitet und unterschrieben, dass alles rechtens ist. Donald Trump, der selbsterklärte Self-Made-Milliardär. An diesem Mythos rüttelt der New York Times-Bericht gewaltig. Die Steuerbehörden prüfen jetzt die Vorwürfe, aber vieles könnte verjährt sein. Seine Wähler wird all das wohl kaum beeindrucken. Sie glauben bei jeder Kritik an dem Präsidenten an eine Kampagne der feindlichen Medien.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat einen Teil der neuen US-Sanktionen gegen den Iran als unzulässig beanstandet. Die Richter entschieden, die Handelsbeschränkungen verstießen gegen einen Freundschaftsvertrag beider Staaten von 1955. Als Reaktion kündigte US-Außenminister Pompeo an, diesen Vertrag zu kündigen. Das UN-Gericht verlangt von den USA, die Versorgung des Iran mit lebensnotwendigen Gütern sicherzustellen.
Spannung heute in Den Haag. Im August hatten die USA neue Sanktionen in Kraft gesetzt. Daraufhin beantragte der Iran vor dem Internationalen Gerichtshof eine einstweilige Verfügung dagegen. Dem folgte jetzt das Gericht. Die USA müssen Sanktionen aussetzen, soweit sie die Versorgung mit Medikamenten, medizinischen Apparaten, Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Geräten betreffen. Des Weiteren Ersatzteile und Dienstleistungen, die notwendig sind, um die Sicherheit der zivilen Luftfahrt zu garantieren. In den 50er Jahren waren der Iran und die USA noch Freunde und diese Freundschaft wurde 1955 mit einem Vertrag besiegelt. Diesen Vertrag würden die USA mit den Sanktionen jetzt brechen, so der Iran. An der Macht war damals allerdings ein völlig anderes Regime. Der Schah demonstrierte Harmonie mit US-Präsident Eisenhower. Das Gericht verpflichtete jetzt beide Seiten, bis zu einer endgültigen Entscheidung nichts zu unternehmen, was eine Lösung vor Gericht erschweren könnte. Bis zur Entscheidung in der Hauptsache kann noch viel Zeit vergehen. Und die USA haben schon deutlich gemacht, dass sie den heutigen Richterspruch nicht akzeptieren.
Nach den Attacken ihres parteiinternen Rivalen Johnson hat die britische Premierministerin May ihren Brexit-Kurs verteidigt. Ihre Pläne seien im nationalen Interesse, sagte May zum Abschluss des Parteitages der Konservativen in Birmingham. Dort rief sie zur Geschlossenheit auf. Die Verhandlungen gingen nun in ihre schwierigste Phase. Großbritannien wird im März nächsten Jahres aus der Europäischen Union ausscheiden.
Verzweiflung? Ach, wohl doch eher Humor. Die britische Premierministerin jedenfalls lässt zum Parteitagsfinale nichts unversucht, um sich in die Herzen der Delegierten zurückzutänzeln. Ihre konservative Partei, heillos zerstritten über den richtigen Brexit-Kurs, sucht die frohe Botschaft, sucht eine neue Tonlage. Wenn wir zusammenhalten, gibt es keine Grenzen für uns. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Sie verteidigt ihren sogenannten Checkers-Plan gegen die Erzfeinde der EU. Denen bleibt er zu nah dran am Regelwerk des Kontinents. Aber sie sagt auch, dass sie einen Ausstieg ohne Deal nicht fürchtet. Das ist unser Vorschlag. Wir kontrollieren unsere Grenzen wieder, unsere Gesetze, unser Geld. Das ist gut für Jobs, für unsere Union. Er erfüllt das Referendum. Es ist im nationalen Interesse. Im Saal zustimmender Beifall.
Optimistisch, patriotisch, wunderbar. Großartige Rede, Sie sehen den Beifall. Und sind Sie jetzt auch an Bord? Nein, ich unterstütze dieses Checkers-Ding nicht. Theresa May aber gehört diese Stunde. Sie ist erleichtert. Die schwierige Hürde Parteitag ist genommen.
Die Störfeuer aber ist sie nicht los. Das hat der Parteitag ganz klar gezeigt. Aber Good News, er ist vorbei. Jetzt kann sich Theresa May auf Brüssel konzentrieren und Rest Europa wartet auf eine Premierministerin, die verhandlungsfähig ist.
Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an drei Proteinforscher. An die US-Amerikanerin Frances Arnold, ihren Landsmann George Smith und den Briten Sir Gregory Winter. Den Wissenschaftlern sei es gelungen, gezielt Enzyme und Antikörper zu entwickeln. Diese könnten zum Beispiel für eine umweltfreundliche Herstellung von Biokraftstoffen und Medikamenten genutzt werden.
Jedes Lebewesen ist eine kleine Chemiefabrik. Es arbeitet Nährstoffe um und gewinnt daraus Energie. So können Organismen selbst in extremsten Umgebungen überleben. Die Evolution hat die unterschiedlichsten Spezialisten auf der Erde hervorgebracht, in Millionen von Jahren. Sie dagegen haben es geschafft, die Evolution in Rekordzeit ablaufen zu lassen. Arnold, Smith und Winter bekommen den Nobelpreis 2018 für Chemie, verkündete das Nobelkomitee in Stockholm, weil dank ihnen die chemische Industrie grüner wurde. So kennen wir Chemiefabriken eigentlich. Dreckig, laut, energiefressend. Frances Arnold suchte nach Alternativen. Sie veränderte nach dem Zufallsprinzip das Erbgut von Bakterien und arbeitete mit denen weiter, die die besten Eigenschaften hatten. Ich mache Evolution im Labor. Ich züchte Moleküle wie Sie, Katzen und Hunde. Und diese Moleküle machen interessante neue Sachen. Sie machen Chemie. Bakterien als Chemiefabriken, die für uns Enzyme produzieren. Die wichtigsten chemischen Werkzeuge unseres Lebens. Enzyme spalten große Moleküle in kleine oder bauen sie um. Wir brauchen sie für Medikamente oder die Herstellung von Kunststoffen. Frances Arnold beschritt so ganz neue Wege und wurde bereits vielfach dafür ausgezeichnet. Die US-Amerikanerin ist von insgesamt 181 Preisträgern erst die fünfte Frau, die den Nobelpreis für Chemie erhält.
5 Tage nach dem Erdbeben und dem darauf folgenden Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi steigt die Zahl der Toten weiter an. Inzwischen wurden mehr als 1400 Leichen geborgen. Unter den Trümmern suchen Rettungskräfte weiter nach Vermissten, kommen wegen der massiven Zerstörung aber nur langsam voran. Der indonesische Präsident Widodo besuchte erneut die Krisenregion. Viele Einwohner kritisieren, dass dringend benötigte Hilfslieferungen nur schleppend ankämen. Nach UN-Angaben fehlt es vor allem an sauberem Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten.
Kommandowechsel im All. Astronaut Alexander Gerst hat als erster Deutscher die Gesamtverantwortung auf der internationalen Raumstation ISS übernommen. Bei der Übergabe, etwa 400 Kilometer über der Erde, überreichte sein Vorgänger Drew Fussell Gerst symbolisch den Schlüssel für die ISS-Luke. Gerst war im Juni zur ISS gestartet und soll im Dezember zurückkehren.
Die Lottozahlen 3, 9, 29, 30, 33, 39. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und hier nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. Oktober.
Der Norden Deutschlands hat es morgen mit Wolken eines Tiefs bei Island zu tun, der Süden und die Mitte mit einem Hoch. In der Nacht bilden sich vor allem im Süden einige Nebel- und Hochnebelfelder. Regen oder Nieselregen im Nordwesten breiten sich über den Norden aus. Am Tag im Norden immer mal wieder Regen oder Nieselregen, im Süden sowie in der Mitte freundliches Wetter, sobald sich die teilweise zähen Nebelfelder aufgelöst haben. In der Nacht muss in der Mitte sowie in Teilen Süddeutschlands häufig mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Tag 12 bis 21 Grad. Am Freitag fast überall goldenes Oktoberwetter, sobald der Nebel weg ist. Auch am Samstag ist es meist freundlich, im Nordwesten einige Wolken, auch im Süden nehmen die Wolken zu, an den Alpen hier und da Schauer. Am Sonntag wird es von Westen wechselhafter, im Süden und Osten kommen erst später einige Schauer auf.
Um 23.30 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Die Unvollendete, warum die deutsche Einigung in schwierigem Fahrwasser ist und ein Jahr nach der Bombe. Der BVB spielt in der Champions League erneut gegen Monaco. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.